Moin Moin
und Servus.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Die Oberärzte, Hörsturz mit euren Hausärzten.
Wir dachten uns, dass wir uns heute, so wo am Ende des Jahres viel darüber gesprochen wird, nochmal mit Krankenkassen, unserer Gesundheitsversorgung beschäftigen.
Genau, und was so der Ausblick für die nächste Zeit ist. Die meisten von euch haben es sicherlich in den Nachrichten auch schon verfolgt, dass ja viel über die Beiträge der Krankenkassen, der gesetzlichen Krankenkassen gesprochen wird und wie man das Gesundheitssystem in Zukunft finanzieren kann. Und da kommt ja jetzt viel die Idee auf, dass man doch mal wieder mit Kontaktpauschalen oder Ähnlichem arbeiten könnte, was es ja in ähnlicher Form schon mal gab.
Praxisgebühr kennen, glaube ich, die meisten noch, die jetzt zuhören.
Wo man so einen Zehner im Bargeld am besten bei der Arztpraxis abgeben musste, der Arzt das anschließend natürlich nicht in die eigene Tasche stecken durfte, sondern das dann schön zur Sparkasse getragen hat, auf ein Konto der gesetzlichen Krankenversicherung eingezahlt hat. Und ich glaube, zu solchen Strukturen müssen wir wirklich nicht mehr zurück.
Also die neueste Idee war ja eben bezugnehmend darauf, dass unser KBV-Chef Herr Gassen eben vorgeschlagen hatte, so 3 bis 4 Euro pro Kontakt zum Arzt über die Krankenkassen dann gleich einzuziehen, um quasi das Defizit, was aktuell besteht, auszugleichen. Dazu muss man eben sagen, dass das errechnete Defizit der Krankenkassen aktuell irgendwo so bei 6-7 Milliarden liegt, mit Perspektive auf ein Minus von 87 Milliarden bis 2030. Also das Geld, was uns fehlt, um unser eigentliches Gesundheitssystem zu bespielen, nicht mal.
Und über diese Kontaktpauschale könnte man wahrscheinlich schätzungsweise so 2,2 Milliarden bis 3 Milliarden Euro, je nach Schätzweise, wahrscheinlich generieren. Wobei man einfach sagen muss, warum zum Teufel soll es jetzt wieder eine zusätzliche Kostenpauschale schon auf die bestehenden Kosten draufgeben? Warum ist man nicht einfach ehrlich zu den Versicherten und sagt, also ganz ehrlich, wenn wir die Leistung erhalten wollen, wird es mehr kosten und alle müssen mehr bezahlen. Nein, stattdessen macht man den Umweg und sagt, dann machen wir halt die Einzelkontakte teurer. Das wird so nicht funktionieren, das ist ganz klar. Und vor allen Dingen kann das nicht wieder auf den Rücken der Ärzte am Ende ausgefochten werden.
Ja, das ist natürlich, was uns interessiert, aber das, was, glaube ich, alle interessiert ist, und das betrifft uns ja sowohl eben als Arbeitgeber als auch als Menschen, dass man eben Krankenkassenbeiträge eben zahlen muss und die wirklich exorbitant hoch sind. Und unser aktuelles Problem ist, dass wir wenig sehen, wo unser Geld hingeht. Denn unsere Bezahlung jetzt im ambulanten Sektor geht nicht nach oben. Die Patienten sehen auch nicht wirklich eine Verbesserung. Man hört überall nur, es wird schlechter, Versorgung wird schlechter, und man fragt sich halt am Ende, wo bleibt denn unser Geld, was wir denn wirklich einzahlen?
Ja, weil aktuell verfolgen wir den Ansatz, viel hilft viel, und das kann es halt einfach nicht sein. Wir sind eins der teuersten Gesundheitssysteme der gesamten Welt, nicht nur in Europa, und haben aber tatsächlich nur ein mittleres Outcome. Das heißt, wir haben nun eine durchschnittliche Gesundheit in unserer Bevölkerung und keine überdurchschnittliche. Es gibt also Länder, die zahlen deutlich weniger und die Menschen sind trotzdem gesünder. Und da liegt ja die Krux letztendlich drin.
Und da kann man auch am Ende eigentlich nicht sagen, ja, wir haben natürlich eine deutlich erhöhte Arzt-Patienten-Kontaktzahl, ne? Wir gehen häufiger zum Arzt, aber das kann ja irgendwie nicht Grund dafür sein oder nicht nur Grund dafür sein, dass wo unsere Kosten bleiben.
Genau, weil der Fakt ist ja nun mal, dass wir in einem Pauschalsystem arbeiten. Das heißt, wenn ein Patient zum Hausarzt geht, ist es eigentlich für das Kostensystem ziemlich egal, ob er 2-mal kommt oder ob er 10-mal kommt. Der Arzt kriegt denselben Betrag, egal wie oft der Patient, oder so ziemlich denselben Betrag, egal wie oft der Patient im Quartal auftaucht. Also das kann tatsächlich nicht der Kostentreiber sein.
Im Grunde nicht. Es klaut dann vielleicht die Termine, aber es ist definitiv nicht der Kostentreiber. Und vielleicht fängt man nochmal damit an. Wir hatten es ja in vorigen Podcasts zwar schon mal kurz, glaube ich, angeschnitten, aber vielleicht erklären wir nochmal einfach, wie sowas funktioniert, weil, glaube ich, der Normalpatient, der Normalmensch, der seine Krankenkassenbeiträge zahlt, eigentlich relativ wenig damit anfangen kann, wo das Geld hingeht oder wie das Ganze funktioniert.
Ja, die meisten Patienten glauben ja, jedes Mal, wenn sie zum Arzt kommen, klingelt die Kasse und der Arzt verdient Geld am Patienten. Dem ist nicht so, sondern es gibt ein pauschales System der gesetzlichen Krankenversicherung. Das heißt, wenn ein Patient zu uns in die Praxis kommt, dann wird altersabgestaffelt ein gewisser Pauschalbetrag sozusagen den Kassen in Rechnung gestellt vom Arzt. Und damit sind so ziemlich alle weiteren Arztkontakte im Quartal auch schon abgegolten. Genau, da kommen Kleinstbeträge noch dazu.
Genau, da gibt es dann Chronikerziffern. Ne? Also das ist, wenn wir über Ziffern sprechen, dann müssen wir halt immer abziffern für jeden Patienten, weil man ja irgendwas vergütet haben möchte. Die zweite Chronikerziffer, das spricht, wenn jemand das zweite Mal zu uns kommt und eine chronische Erkrankung hat, zum Beispiel einen Bluthochdruck, kriegen wir irgendwas, 4 Euro irgendwas für diesen
Besuch. Ich glaube, 4,11 Euro sind es aktuell. Ja, so. Brutto wohlgemerkt.
Genau.
Also und, Vorsteuerabzug. Also,
ne, ihr stellt euch vor, ihr kommt eben einmal, dann kriegen wir diese eine Ziffer. Wenn ihr chronisch krank seid, können wir das zweite Mal auch noch was abrechnen. Und danach kommen sogenannte Gesprächsziffern, die man aber nicht voll vergütet bekommt. Und da sind wir eben beim Thema Entbudgetierung, die auch so ein bisschen irreleitend ist, muss man sagen. Das Einzige, was entbudgetiert ist, sind zum einen die Hausbesuche, die aber im Grunde vorher auch fast vollständig vergütet worden sind.
Ja, da muss man schon extrem viele Hausbesuche fahren. Die eigentlich das, da kommt eigentlich fast keine Hausarztpraxis
ran. Genau, das andere, was entbudgetiert ist, ist einfach per se die Kontaktpauschale. Das heißt, vorher war es einfach so, was weiß ich, wenn du, fiktive Zahlen jetzt, aber wenn du 1.000 Leute behandelt hast und hast dann mehr als 1.000 Leute aufgenommen, hast du nicht mehr vergütet bekommen, sondern es war dann einfach gedeckelt. Das ist jetzt anders. Das heißt, diese erste Ziffer, die man beim Erstkontakt vergütet bekommt, die ist entbudgetiert.
Also
das heißt,
die wird jetzt auch immer bezahlt und nicht mehr abgestaffelt ab einem gewissen Prozentsatz. Aber das war es dann letztendlich auch schon, was die Entbudgetierung ist.
Also im
und
besten
um es einfach nochmal vielleicht nochmal in Zahlen auch klar zu sagen, für einen durchschnittlichen Patienten im Quartal bekommt ein Hausarzt aktuell in Baden-Württemberg aktuell um die 55 bis 56 Euro brutto.
Pro Quartal, also drei
pro
Monate.
Pro Quartal, egal wie oft der kommt. Wenn der 20 Mal kommt, dann ist es tatsächlich so.
Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille, die wir in unserem Gesundheitssystem haben, die Kosten sind Medikamente. Die sind einfach zunehmend teurer. Das hat auch mit dem Stand der Forschung zu tun. Es gibt neue, sowas wie Antikörper, die sind halt super teuer. Solange die Pharmafirmen da ihr Patent drauf haben, kosten die halt mehrere Tausend bis Zehntausende von Euro. Und man möchte natürlich auch keinem so eine Therapie verwehren. Das ist eben das, was ja auch schon mal als Vorschlag aus der Politik kam. Naja, muss denn ein 80-, 90-Jähriger die sauteure Therapie bekommen? Ja, weil wenn das meine Oma, mein Opa ist und die sind sonst fit, warum sollen sie es nicht bekommen? Also das kann auch kein Argument sein, zu sagen, nur weil jemand alt ist, aber vielleicht super fit, warum soll der nicht noch älter werden dürfen?
Ja, also auch jemand, der vielleicht nicht so fit ist. Also
ja,
man
das
kann,
ist doch
man
traurig.
Kann ja, wer soll einem anderen Menschen verwehren, die optimale Therapie zu bekommen, nur weil er vielleicht krank oder alt ist? Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein.
Nee, das geht definitiv nicht. Und die andere Komponente ist natürlich immer unsere steigende Pflegebedürftigkeit in der Gesellschaft, einfach ob der Alterspyramide, die wir eben haben.
Aber die ist ja in anderen europäischen Staaten auch so.
Also
das auch das
so, ja.
kann. Also das Problem ist einfach, viel hilft viel und Gießkannenprinzip. Alles wird in Deutschland in Pauschalen bemessen. Aber der Mensch ist nun mal nicht pauschal. Das Problem ist aber auch, für pauschale Bezahlungen gibt es einfach auch pauschale Leistungen.
Das ja, und wir, halt haben, nochmal auch in einem Vorfeld nachgeschaut. Also wir haben ja unterschiedliche Abrechnungssysteme. Es gibt das, was wir gerade erwähnt haben, ist das EBM. Das ist im Prinzip das, was wir für gesetzlich Versicherte bekommen. Und dann gibt es ja die GOE, das ist die Gebührenordnung für Ärzte, was wir bei Privatpatienten zum Beispiel abrechnen müssen oder wenn man irgendwie sogenannte IGL-Leistungen verwendet. Und die wurde erfunden, jetzt muss ich nochmal lügen, wann wurde sie nochmal erfunden?
Was hat man 1982
und wurde 96 novelliert.
Das heißt aber zum auch, Teil angepasst.
Genau, zum Teil angepasst. Das heißt aber, seit 30 Jahren ist die exakt gleich. Seit 30 Jahren kriegen wir für die gleiche Behandlung das gleiche Geld.
Das, ja, muss man das sich heißt, vorstellen. Das würde bedeuten, man würde als Arzt heute nur dasselbe verdienen wie vor 30 Jahren, wenn man keine gestiegenen Lohnkosten hätte, keine gestiegenen Mietkosten, keine gestiegenen anderen Unterhaltskosten. Also man kann sich denken, dass das nicht funktionieren kann und in der freien Wirtschaft wahrscheinlich schon zu brennenden Fackelmärschen geführt hätte.
Die Heugabeln, die rausgeholt werden, ja. Also das sind alles so Sachen, die man sich einfach überlegen muss, auch wenn dann immer gesagt wird, ja, es will sich keiner mehr niederlassen. Das ist ja auch Quatsch. Es ist einfach die Sicherheit hat halt abgenommen als Niedergelassener. Du kriegst weniger Geld, du hast mehr Probleme, Personal zu bekommen, weil es einfach weniger Fachpersonal gibt. Und da überlegen sich natürlich schon viele, warum soll ich mir das antun, wenn ich mich halt entspannt auch einfach anstellen lassen kann, denn die Gehälter steigen, ja, das interessiert ja den Arbeitnehmer eben nicht, der kriegt ja dann mehr. Also warum das Risiko einer Selbstständigkeit im medizinischen Bereich eingehen, wenn ich es doch eigentlich, ja, bequemer klingt jetzt so negativ, aber ich kann das absolut verstehen, dass das viele machen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber was uns halt immer wieder ärgert, ist, dass die Politik halt immer schöne Ideen hat, aber ohne einfach auch mal mit den betreffenden Personen zu sprechen. Es wird dann wieder über statt mit Ärzten gesprochen Und wenn man das mal tun würde, dann wäre so, dann wäre sofort klar, dass diese Kontaktpauschale so nicht funktionieren kann, aus vielerlei Gründen. Nicht nur, dass der Arzt nicht wieder der Geldeintreiber sein kann für die Krankenkasse und dann diese Kontaktpauschale dann jedes Mal auch wieder eintreibt.
Du kannst ja auch keinen bestrafen, dass du chronisch krank bist.
Das kommt als nächster Punkt halt dazu. Und vor allen Dingen, Fakt ist auch, und auch das ist eine Wahrheit, wir benötigen als Ärzte diese sogenannten Verdünnerscheine. Das heißt, wir können nicht nur die Schwerkranken, chronisch Kranken behandeln, weil unser System fußt auf einer Massenabfertigung. Mhm. Wenn ich nicht mindestens 1200 Patienten im Quartal als Arzt, als Hausarzt behandle, dann kann ich mein Personal, meine Lohnkosten und so weiter, meine Mietkosten, meine Kredite, die ich für so eine Praxisgründung aufnehmen muss, nicht bedienen. Das heißt, ich muss auch viele Patienten behandeln. Und wenn Patienten jetzt nicht mehr kommen, zum Beispiel, weil sie die Kontaktpauschale halt nicht haben oder nicht zahlen wollen,
genau, wollen oder können,
dann muss man ehrlicherweise sagen, funktioniert dieses System so, wie es aktuell ist, dann auch nicht mehr. Weil dann werden die...
Und das betrifft übrigens alle Fachärzte.
Das haben
selbst
alle
Orthopäden, Kardiologen, auch die brauchen diese Verdünnerscheine, damit sie auf ihr Geld kommen. Ne?
Das ist einfach eine traurige Wahrheit. Ja? Und da gibt es halt viele, viele andere Gründe, die die Kosten in die Höhe treiben. Das ist, wie wir jetzt schon gesagt haben, einmal Personalmangel, Lohnstrukturen, ne? Also fehlendes Personal, das Personal, was da ist, muss gehalten werden, wird potenziell auch überbezahlt. Die Löhne im Bereich der medizinischen Fachangestellten, haben wir gerade geguckt, sind im letzten Jahr um
7% gestiegen. Aber es gibt was, woran man sich orientieren soll, ist 7% gestiegen. Wir haben immer die Konkurrenz von den großen Klinik- oder privat geführten MVZs, wo sich Nichtärzte einzecken in dem Bereich, was auch seit Jahren immer diskutiert wird, man müsste es aufhalten, da passiert auch gar nichts.
Ja, ja. Dann kommt dazu, was einer der Hauptkostentreiber ist, ist eben der Krankenhausbereich und nicht der ambulante Sektor. Nämlich dort werden 95% der Kosten verursacht, eben durch auch falsche Anreize im Gesundheitssystem, was die Versorgungsbezahlung angeht, aber auch, weil Krankenhäuser halt in der Regel sich nicht darum kümmern, was sie für Kosten verursachen, wenn sie halt, ich sag mal, in der Notaufnahme wird halt ein riesiges Labor einfach abgenommen, standardmäßig, egal mit was für Beschwerden der Patient kommt. Ja, allein ja, da werden Riesenkosten verursacht.
Und, aber das ist natürlich auch der Druck irgendwie, wenn, ich meine, kennen wir auch alle, die im Krankenhaus gearbeitet haben, du hast Liegezeiten, die du einhalten sollst, die aber auch manchmal einfach, das was Markus sagt, nicht jeder Mensch ist gleich, ja, nicht bei jedem heilt was gleich, aber du musst dann die Leute rausschmeißen.
Ja, aber die Krankenhäuser haben hohe Betriebskosten, die vielerlei Gründe haben, auch teilweise selbst verursacht, muss man auch ehrlicherweise sagen, aber die kosten halt sehr, sehr viel Geld. Dann natürlich diese Gießkannenmentalität, immer Geld in ein System reinzupumpen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, wo fließt es denn eigentlich hin. Also ich sage immer die Gießkanne. Ja, dann, wie wir gesagt haben, das Dualsystem GKV, PKV, also gesetzliche Krankenversicherung, private Krankenversicherung. Also
sind wir ehrlich, in einer perfekten Welt wäre es natürlich so, wir hätten alle eine Einheitsversicherung, es würden alle eine gleich gute gesicherte Versorgung erhalten. Was wir nur immer befürchten, ist, dass das gar nicht mehr umsetzbar ist, weil es derart verworren und verflochten alles mittlerweile ist, dass man das wahrscheinlich nie wieder umsetzen kann
oder könnte. Dann kommt natürlich auch die total hinten hängende Digitalisierung dazu.
Ja, das ist also die lachen uns immer alle aus, wenn wir sagen, wir benutzen Faxgeräte, aber das ist mit eines der meistgenutzten Tools.
Aber wir sind das einzig westliche Land in Europa, was sich noch voll auf Faxgeräte statt auf Digitalisierung konzentriert. Und auch das verursacht massive Kosten, fehlende Digitalisierung. Allein deshalb schon, weil Patienten halt zu zig Fachärzten gehen, um sich halt eine super, dann noch eine Viert- oder Fünf-Meinung einzuholen.
Das ist ja auch immer das, was diskutiert
wird. Das bekommt aber niemand mit. Das ist ja der Witz, weil es halt einfach nicht digital erfasst wird.
Genau, also das ist tatsächlich auch ein Problem, natürlich nicht alle betreffend, aber schlussendlich ist das ja die Idee des Primärarztsystems, zu sagen, man geht halt zum Allgemeinmediziner und der entscheidet, ob es notwendig ist und zu welchem Facharzt das notwendig ist. Weil natürlich kann ein Laie nicht wissen, welcher Facharzt vielleicht der richtige für seine Beschwerden ist. Ob die Beinschmerzen nur mit den Gefäßen, mit dem Rücken oder vielleicht neurologischer Natur sind, ist im schlimmsten Fall so, dass er zu drei Fachärzten geht, drei Fachärzte Termine eigentlich umsonst sind, bis man dann den richtigen hat. Und so könnte man sich drei Termine sparen.
Ja, und es kann ja auch einfach nicht sein, dass der Patient selbst steuert, welche Fachrichtung er denn jetzt braucht. Also dafür
ich höre schon den Aufschrei
Arzt.
Der Hörerschaft, ja aber ich will selbst entscheiden können. Ja, es geht nicht darum,
euch zu zwingen. Das soll niemandem weggenommen werden. Aber es ist notwendig, sich eine fachliche Expertise zu holen, um zu schauen, okay, brauche ich jetzt wirklich den oder den Facharzt? Vieles kann der Allgemeinmediziner selber machen. Also ich würde behaupten, dass wir 90% unserer Behandlungen in der Praxis durchführen. Statistisch
sind es 90 bis 95%.
Ja, ich meine jetzt auch für unsere Praxis jetzt. Also wir schicken wirklich wenig oder müssen wenig wegschicken und wenn, dann auch nur gezielt. Aber wir sehen eben auch immer wieder, dass Patienten dann bei anderen Fachärzten vorher waren, was vollkommen unnötig war.
Ja, wenn du es überhaupt mitkriegst.
Ja, was dich dann aber auch nicht weiterbringt in der Behandlung. Im Gegenteil, manchmal werden dann Probleme aufgeworfen, die eigentlich hätten komplett umgangen werden können, weil es nicht notwendig war.
Ja,
und was wirklich ein ganz, ganz, also für mich ein ganz großes Anliegen ist, ist halt der Fokus von kurativer Medizin und präventiver Medizin. Mhm. Unser Gesundheitssystem zielt null auf Prävention ab. Es geht null darum, es wird null bezahlt, dass Krankheiten überhaupt erstmal vermieden werden, sondern es wird immer erst dann bezahlt, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist.
Also der Witz ist ja, es gibt ja das Präventionsgesetz, ne? Da hatten wir ja uns auch die Tage drüber unterhalten, was im Grunde die Krankenkassen zwingt, so und so viel Prozent ihres Budgets für Präventivprogramme einzusetzen. Das wird auf dem Papier auch immer so umgesetzt, weil die Krankenkassen das immer schön hin und her chingen. Aber schlussendlich kommt das beim Patienten seltenst an. Also die wenigsten kennen von ihren Krankenkassen die Präventionsprogramme, weil sie natürlich viel gucken nicht. Die Krankenkassen machen es nicht publik, weil kostet natürlich auch Geld. Es wird viel zu wenig genutzt. Es gibt sie aber theoretisch. Also seien es Online-Programme, seien es Programme vor Ort.
Ja, aber seien wir ehrlich, die gesetzlichen Krankenversicherungen sind ja verpflichtet, einen gewissen Teil in diese Präventionsprogramme reinzupacken. Aber die sind auch einfach schlecht. Sorry,
ja,
aber es ist einfach so.
Naja, das eine und das andere ist, das haben wir ja oft, wenn wir Reha-Sport verschreiben wollen oder so. Es gibt einfach auch nicht mehr viele Vereine oder Physiotherapiepraxen,
die dafür zertifiziert sind.
Genau, weil das einfach so ein enorm hoher Aufwand
Und das ist ja gewollt, dass dieser bürokratische Aufwand so hoch ist.
Bei uns ist jetzt glücklicherweise die Reha-Klinik, aber ein kleiner Physiotherapeut, der das ohne Probleme auch machen könnte fachlich, kriegt aber das gar nicht hin, diese Zertifizierung zu erlangen, weil es einfach ein zu hoher Aufwand ist und auch das dann viel zu schlecht vergütet wird.
Ja, also das ist ja einfach am Ende des Tages, das ist ja der Witz. Ne? Also letztendlich müsste der Großteil unserer Gesundheitskosten eigentlich in Prävention gesteckt werden und nicht in der Verhütung von Krankheiten und nicht in die Behandlung von bereits chronischen Erkrankungen. Die sind natürlich auch wichtig, aber viele, viele Sachen, gerade alles, was mit Bluthochdruck, Übergewicht, Diabetes,
Syndrom,
erhöhte Harnsäure, Gicht und so weiter, das sind alles Wohlstandserkrankungen. Mhm. Die könnte man zu 90% verhindern, wenn man einfach einen gesunden Lebensstil pflegen
und
würde.
Früh anfängt.
Ja, und auch da gehört zur Prävention eben auch gesundheitliche Aufklärung. Früh in Kindergärten, Schulen, Sportprogramme, Essensprogramme einfach mal aufzuzeigen, wie sieht eigentlich ein gesunder Lebensstil auch aus, Rauchverbot, Alkohol eindämmen vom Konsum her und so weiter und so fort. Das sind alle Sachen, die nachweislich helfen und die nachweislich das Leben verlängern und vor allem das gesunde Leben verlängern. Ja, das wird aber komplett ignoriert und da muss man auch ehrlicherweise sagen, ist der Deutsche auch so nach dem Motto, oh, nö, ich lasse mir gar nichts sagen und deswegen
will
ich
dies.
Ja, verbieten
lassen wollen wir uns immer gerne nicht.
Ja, es geht nicht um Verbote, aber es geht einfach darum, dass wir einfach auch eine Verantwortung für unsere Gesellschaft haben und auch eine Mitverantwortung dafür haben, dass wir ein gesundes Leben führen und anderen im wahrsten Sinne des Wortes nicht auf der Tasche liegen.
Genau, das ist das eine, dass natürlich jeder selbst für sich verantwortlich ist. Da sollten wir tatsächlich einmal wieder zurückkommen. Das andere ist aber eben auch, dass unser System, so wie es besteht, halt ein Solidaritätsprinzip ist. Das war es auch schon immer, was eben auch beinhaltet, dass wenn es mir aktuell halt gut geht, ich halt trotzdem in die Kasse einzahle, damit, wenn es mir mal schlecht geht, ich daraus wieder was rausbekomme.
Aber Solidarität heißt auch, dass ich versuche, erstmal gar nicht erst krank zu werden.
Genau, das stimmt natürlich, aber ich will damit nur sagen, dieses, ich will immer alles sofort und jetzt, wie so bei der Fleischtheke, ich hätte mal gern die und die Laborwerte, das ist nicht, sondern das, was unser Gesundheitssystem in unserem aktuellen Zustand, sage ich mal, ich rede jetzt nicht von der perfekten Welt, sondern das, was es halt abdecken muss, sind die Grunderkrankungen und die Basisversorgung. Die ist wichtig. Und wenn du dann natürlich schwer krank wirst, dass das abgedeckt wird und dass du da behandelt wirst, dass so dieses Lifestyle-Medizin, nenne ich jetzt mal, die muss nicht abgedeckt werden, sind wir ehrlich.
Wenn man dann wieder auf Instagram sieht, wie wieder so ein Mensch in seinem Fahrstuhl sich selber filmt und sagt, oh, mein Arzt hat ja nicht mal bei den Eisenwerten das Ferritin mitbestimmt. Ja, also da könnte man reinschlagen, ganz ehrlich.
Ja, da wird man langsam echt aggro.
Ja, da wird man wirklich langsam wirklich aggro, weil das ist medizinisch auch nicht immer indiziert. und einfach, dass Leute sich anmaßen zu glauben, dass sie mehr Ahnung als ein Arzt hat, der 6 Jahre studiert hat, eine 5-jährige Facharztausbildung hat, der promoviert hat, die dann einfach immer denken, das wird dann aus Unwissenheit des Arztes nicht abgenommen.
Und aus Böswilligkeit.
Das hat einfach auch Gründe, warum das nicht gemacht wird, weil es in der Regel nicht notwendig ist.
Genau, und das ist immer, also ich glaube, da müssen wir einfach wieder zurückkommen, zu erkennen, was ist wirklich notwendig, weil wir wollen ja auch alle nicht irgendwie 5.000 Euro in die Krankenkasse zahlen, sondern was muss abgedeckt sein, was ist wichtig, damit wir eine gute Gesundheitsversorgung haben einerseits und auf der anderen Seite, wenn ich irgendwelche Wunschleistungen haben möchte, kann man das besprechen mit dem Arzt und wenn man das selbst zahlt, ist das auch völlig in Ordnung. Aber was wir immer nicht vergessen dürfen, wir leben trotzdem in einem Land, wo man die wichtigsten Sachen eben auch bezahlt bekommt. Das heißt, wenn ich krank werde, werde ich auch versorgt. Es gibt durchaus Länder auf dieser Erde, wo das nicht
USA
der Fall ist.
Genau, und Co.
Da bist du, wenn du krank bist, hast du keine Arbeit mehr, bist arbeitslos, kannst nicht im Krankenhaus bezahlt werden.
Aber
also die Therapie nicht bezahlt werden, dann stirbst du einfach.
Aber auch das ist eine deutsche Mentalität, dieses typische halt, das habe ich mir verdient oder was auch immer, mit dem Finger immer auf andere zeigen, ja, der andere ist ja schuld, nicht ich bin der Verursacher in den Krankenkassenkosten, sondern die anderen um mich rum, die gehen ja ständig zum Arzt. Es ist jeder dafür mitverantwortlich, dass unser staatliches System funktioniert. Jeder ist aufgerufen, sich daran zu beteiligen und vor allen Dingen einfach mal wieder ein Miteinander zu schaffen und nicht nur immer mit dem Finger auf die anderen zu zeigen.
Auch das betrifft ja aktuell sehr viele Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens, wo das gerade irgendwie zum Tragen kommt. Aber jetzt haben wir natürlich im Gesundheitssystem ist halt das, was die meisten oder eigentlich alle irgendwann im Laufe ihres Lebens betrifft. Und jeder hat natürlich irgendwie Kontakt zum Arzt, zum Krankenhaus und hat auch eine Meinung dazu. Das ist auch ganz normal, denke ich. Und der eine hat halt gute Erfahrungen gemacht, der andere hat schlechte Erfahrungen gemacht. Aber grundsätzlich sollte man davon ausgehen, dass alle Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, ihren Job mehr oder weniger gut machen möchten und auch nur Menschen sind, also genauso wie der Büromitarbeiter, vielleicht auch mal einen schlechten Tag haben und man muss dann nicht immer gleich wettern und böse Kommentare schreiben und wirklich pöbeln. Das ist einfach was wir uns mal alle abgewöhnen sollten.
Und vor allen Dingen einfach mal dazu zurückzukommen, nicht immer nur, wenn man schlecht gelaufen ist, einfach zu pöbeln, sondern auch mal, wenn es gut läuft, mal Danke zu sagen. Das würde auch einfach mal helfen und auch das schafft ein Wir-Gefühl.
Genau, aber ich möchte noch mal einmal kurz zum Primärarztsystem zurück und vielleicht können da auch die Zuhörer mal was dazu sagen, was sie denken, weil wir das auch oft diskutieren, ob wir das für sinnvoll halten oder nicht. Grundsätzlich finden wir es eigentlich sinnvoll. Die andere Seite ist natürlich, dass du in Gebieten, wo eben wenig Hausärzte sind, einfach die Schwierigkeit hast, dass die nicht alle Patienten abarbeiten können. Jetzt kam ja wieder mal der chlorreiche Vorschlag, die furchtbare 116117. Ich muss es jetzt mal an der Stelle so sagen, weil da haben wir sehr schlechte Erfahrungen gemacht, dass die den Patienten gar nicht weiterhelfen, nicht vermitteln.
Ja, häufig nicht, einfach nicht besetzt
ist nicht auch besetzt einfach, sind, nicht drangehen und so weiter. Also das kann auch nicht Lösung des Problems sein oder andere Vorschläge telemedizinisch. Das in der Form, wie es umgesetzt werden soll, auch keinen Sinn macht. Also vielleicht da zum Hintergrund, wir KV-ärztlich niedergelassene Ärzte, also Leute, die den Sitz über die Kassenärztliche Vereinigung haben, müssen neben ihrer Praxistätigkeit immer auch Dienste machen.
Also Notdienste quasi. Ja?
Das heißt, es gibt Sitzdienste, das sind meistens die entweder an den Krankenhäusern neben der Notaufnahme an, also es sind mittlerweile viele, oder einfach so, ne, wenn ihr zum kassenärztlichen Notdienst geht. Und es gibt immer Fahrdienste, das ist doppelt besetzt, immer. Das heißt, alle Niedergelassenen müssen diese Dienste besetzen. Je nachdem, wie stark besiedelt das Gebiet ist, musst du natürlich mehr machen oder weniger machen. Und die Idee war jetzt zuletzt, neben diesen Sitz- und Fahrdienst dann noch zusätzlich einen telemedizinischen Dienst auch noch mit abzudecken. Was aber heißen würde, wir haben aktuell auch, ja, jeder von uns so 1 bis 2 Dienste pro Monat.
Zusätzlich zu der eigentlichen
Praxistätigkeit. Also wenn wir 18 Uhr zumachen, gibt es Dienste, die von 18 bis morgens um 8 Uhr laufen oder am Wochenende.
Feiertage,
Sonntage. Ne? Also das ist, wenn ihr die 116, 117 anruft und dann geht der ärztliche Kollege dran, das sind dann quasi wir oder andere Niedergelassene. Und genau, die Idee war eben, das telemedizinisch auch noch zusätzlich zu besetzen, was aber bedeuten würde, dass die Ressource Arzt, die ja jetzt sowieso schon immer knapper wird, auch noch mit mehr Belastung an Diensten voll zu pumpen, was halt auch irgendwie nicht ganz so schlau ist.
Ja, das macht auf jeden Fall den Beruf niedergelassener Arzt super attraktiv, ist eine ganz klasse Idee.
Ja.
Ja, also Ich glaube, das Wesentliche ist, sich mal, oder das Wichtige ist, sich mal wieder auf wesentliche Dinge zu konzentrieren. Was ist notwendig, was ist nicht notwendig? Und es ist ja auch Fakt, dass wir mehr Ärzte denn je ausbilden. Ja, und trotzdem kommt komischerweise keiner im ambulanten Bereich an. Und da müssen wir uns einfach mal die Frage stellen, wo gehen diese Menschen verloren? Im Laufe ihres Weiterbildungs- und Ausbildungssystems gehen diese Menschen verloren? Und was sind die eigentlichen Gründe, warum keiner oder warum sich alle mittlerweile scheuen, sich selbstständig zu machen oder niederzulassen?
Weil es gibt Umfragen ich glaube, es war zwischen 30 und 35, also potenziell die Gruppe, die sich dann niederlassen könnte, wo noch über 70% sagen, ja, wollen wir eigentlich machen. Aber die machen das nicht. Und da muss man sich dann auch nicht wundern, wenn halt alle immer meckern und es immer schlechter vergütet wird, immer mehr Dienste, immer ungewisser ist, wie da die Zukunft ist, dass man das halt nicht machen möchte.
Naja, zumal halt, ich glaube, ein wesentlicher Faktor ist auch da dieses Misstrauenssystem, dass Ärzten auch von Seiten der Krankenversicherung grundsätzlich misstraut oder unterstellt
Patienten, wird. Wenn jetzt die EPA, wenn das jetzt auch noch kontrolliert wird, was wir dann da verschlüsseln und Diagnosen und...
Dass man sich da natürlich dann auch noch drüber aufregt, aber dass eben auch Krankenkassen grundsätzlich misstrauisch gegenüber der Ärzteschaft sind, was dann abgerechnet wird und Wirtschaftlichkeitsprüfungen etc. einem immer im Nacken sitzen. Das sind einfach auch Sachen, wo man sagt, das macht sicherlich einen Selbstständigen. Man muss ja sagen, wir sind ja Selbstständige. Das macht den Beruf ja nicht gerade attraktiver, wenn du eigentlich finanziell gesehen selbstständig bist, das heißt auch mit allen Risiken, aber gleichzeitig dir auch eigentlich jedes Mal einer im Nacken sitzt und dir eigentlich Vorschriften machen will, wie du was zu tun hast. Also ich meine, das gibt es ja nirgendwo anders.
Also zumindest in der Form, es gibt sicherlich Vorschriften, aber also das ist ja im Grunde das, was wir, wenn wir am letzten Tag vom Quartal, wenn die Praxen immer zu haben und Abrechnung machen, dann, wenn ihr dann eure Rezepte nicht mehr holen könnt, also immer schön dran gucken, wann Abrechnungstag der Praxen ist, dass wir da im Grunde eben die Ziffern und Diagnosen und so weiter an die KV schicken, damit wir dann darüber unser Geld bekommen. Und es ist, also ich könnt euch das so vorstellen, wenn ihr als Patient bei uns im Behandlungszimmer wart, dann müssen wir danach natürlich dokumentieren. Das wird ja auch immer groß erzählt. Das heißt, wir müssen im Grunde immer aufschreiben, Anamnese, Behandlung, Therapie. Wir brauchen eine Diagnose, die zu dem passt, was wir da gerade gemacht haben und zu der Abrechnungsziffer, die wir setzen. Und das wird kontrolliert. Und wenn das eben nicht zusammenpasst, dann muss man das entweder nachträglich korrigieren oder kriegt das halt weggestrichen oder was auch immer. Und das ist im Grunde die Schwierigkeit, die wir haben, dass du die Doku so gestalten musst, dass du am Ende weißt, wenn ein Patient dann mehrere Monate bei dir nicht mehr war, was ist denn das letzte Mal passiert? Weil im Gegensatz zum Patienten, der ja nur die Situation hatte mit uns, haben wir in den 4 Monaten, wo wir ihn nicht gesehen haben, tausende andere Patienten gesehen und müssen dann wieder da anknüpfen. Dann haben wir den Druck, dass die Abrechnungsziffer stimmen muss, weil es muss ja auch in irgendeiner Art und Weise vergütet sein. Die Krankenkassen streichen es dir sonst weg. Und jetzt dann mit EPA und so weiter, dass zum Teil Patienten dann auch kommen und sagen, ja, was haben sie denn da verschlüsselt oder was auch immer. Das macht das Ganze nicht leichter. Natürlich hat jeder Recht dazu, zu sehen, nicht unbedingt, was wir schreiben, weil das ist meine persönliche Doku, das ist mein Eigentum, aber welche Diagnosen man gesetzt hat. Ja, aber es macht es wirklich nicht leichter.
Man muss jetzt einfach sagen, die Diagnosen auch, die sind auch mal hinterlegt mit einem gesichert, mit einem G oder einem V, mit Verdacht auf.
Oder Ausschluss.
Und Verdacht auf einen Ausschluss ist keine feste Diagnose, sondern das ist etwas, was weiter abzuklären ist, während eine gesicherte Diagnose aus ärztlicher Sicht gesichert ist. Und es obliegt allein dem Arzt, eine Diagnose zu stellen. Und das ist keine Wunschgeschichte des Patienten, der sich aussucht, welche Diagnose er denn jetzt nun gerne hätte, weil das ist auch unsere ärztliche und berufliche Freiheit, eben eine Diagnose zu stellen und hinter der stehen wir eben auch, aber über die diskutieren wir dann auch nicht.
Ja, also was ich eigentlich halt erklären will, ist den Druck, den man da manchmal hat, in 10, 15 Minuten den Mensch abzuholen, die Krankheit zu behandeln, zu diagnostizieren, allen zurecht werden, wirtschaftlich das irgendwie gescheit zu gestalten.
Und dann ist jede Ziffer auch noch mit einem sogenannten Zeitkontingent hinterlegt. Das heißt, jede Ziffer, die wir abrechnen, hat einen Pseudowert, den die KV mal irgendwie festgelegt hat. Zum Beispiel eine Gesprächsziffer mit 10 Minuten oder eine psychosomatische Ziffer mit 15 Minuten, die ja aber in der Regel ja immer plus minus ungefähr das ist, Aber dieses Zeitkontingent addiert sich einfach im Laufe des Tages und wenn man halt einen bestimmten Zeitsatz überschreitet, wird einem grundsätzlich dann auch von Seiten der Krankenkasse unterstellt, dass man irgendwie Abrechnungsbetrug begehen würde, weil so viel Leistung könnte man ja gar nicht erbracht haben an einem Tag. Ja, das sind alles so Sachen, das muss man alles mit im Auge behalten. Ja, und macht natürlich die Arbeit nicht gerade angenehmer.
Genau, und dann hast du wirklich...
Denn die eigentliche Arbeit sollte ja am Patienten sein.
Ja, das ist immer das Problem. Und dann sind ja noch die ganzen, hatten wir auch schon mal erzählt, ne, die ganzen Kanäle, die man bedienen muss, von Mail, Fax, E-Arztbrief, also elektronische Arztbriefe. KIM gibt es jetzt so eine verschlüsselte Variante. Die normalen Briefe, die kommen, die Telefonanrufe, die kommen, die Rückrufe, die du abarbeiten musst, die Labore, die du anschaust, das ist ja alles das, was man natürlich nicht sieht, was ja auch völlig in Ordnung ist, dass man das nicht sieht. Aber ich glaube, jeder, der in einem sprechenden Beruf tätig ist, weiß, wie viel irgendwie 35 Sprechstunden in der Woche sind. Und wir haben in der Regel 35 Sprechstunden, wo du nur mit einem Menschen redest, ohne
Dokumentation, ohne Abrechnung, ohne genau. Nacharbeitung, ohne Heimbesuche, Hausbesuche etc.
Genau, also das darf man ja immer nicht vergessen und das ist einfach auch anstrengend und das ist auch mit einer der Gründe, warum in Sozialberufen einfach auch Burnout-Rate oder so oder Suchtrate auch sehr hoch ist,
ja, weil es immer sehr anstrengend ist. Die Patienten kommen ja auch mit einer Erkrankung und dann geht es ja meist auch psychisch nicht besonders gut und wenn man sich halt 20, 30 Mal am Tag hintereinander weg eben die Probleme anderer anhören muss und die auch mitverarbeiten muss zu aus seinem eigenen Befinden vielleicht an dem Tag, das ist echt eine Herausforderung.
Wir sind ja Leute. Nur Menschen, also nach wie vor.
Das ja, und so. wenn der eine Patient rausgeht, der eine halbe Stunde bei dir gesessen hat und vielleicht auch seinen Frust sich von der Seele geredet hat, dann muss man in den nächsten 2 Minuten wieder für den nächsten dann da sein. Das ist wirklich eine Herausforderung.
Ja, das ist eine Herausforderung. Aber nichtsdestotrotz ist ja einfach die Schwierigkeit, wie gestaltet man das Gesundheitssystem so um, denn so wie es aktuell ist, wird es in Zukunft nicht funktionieren und all diese, ich nenne es mal Flickenteppich-Varianten, die da gewählt werden, immer diese neuen Ideen, die eingebracht werden, werden so nicht zu einem grundsätzlichen Umdenken führen und da gilt es einfach, Ideen, sinnvolle Ideen auf den Tisch zu bringen. Und sicherlich wäre eine Variante davon das Primärarztsystem, wo man einfach eine bessere, es geht rein um eine, egal wie man es nennt, rein um eine Patientensteuerung, die einfach besser werden muss, weil wir weniger Ressourcen in Zukunft haben werden. Und das ist einfach ein Fakt. Und dem können wir uns verschließen und sagen, das ist nicht so. Wenn halt viele Politiker das nur in Berlin mitkriegen, da haben wir halt eine höhere Arztdichte als im Saarland oder in Niedersachsen oder in Baden-Württemberg auf dem Land. Das ist einfach so. Und dem darf man sich nicht verschließen.
Ja, und das ist eigentlich auch so mit das Wichtigste, was uns auch ein ganz, ganz großes Anliegen ist. Aber ich denke, dass das System nicht so weiterlaufen kann, dass es immer teurer wird und gleichzeitig die Leistung eigentlich immer schlechter, die man da rausbekommt, sondern sicherlich
und ist falsche Anreize eben gesetzt.
Ja, das Wichtigste ist, das System eigentlich komplett neu zu denken.
Eigentlich müsste man es komplett.
Also eigentlich müsste man einfach komplett mit dem Radiergummi rangehen, alles einmal weg und komplett neu denken. Aber den Mut, den gibt es aktuell nicht in der Politik.
Politisch nicht durchsetzbar. Ja. Genau. Vielleicht, wir entlassen euch mal mit dieser Überlegung, was man vielleicht ändern könnte. Ihr könnt es ja mal kommentieren, ob ihr irgendwelche Ideen habt, die das Ganze vielleicht besser gestalten könnten. Wir würden uns freuen.
Auch wir haben die Weisheit nicht mit dem Löffel geschluckt.
Absolut nicht, aber wir haben ja jetzt berufspolitisch Möglichkeiten, da vielleicht uns auch ein bisschen einzumischen. Und wenn da Ideen sind, gerne auch einmal ansprechen.
Genau.
Und ansonsten hoffen wir, dass ihr schön weiter unsere Podcasts hört. Und wir freuen uns, euch auch im neuen Jahr zu hören.
Kommt gut rein und guten Rutsch. Bleibt gesund.
Bis dann.